Ja, hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Digital Courage, Ortsgruppe München, hier bei Radio LoRa. Mein Name ist Lars Tebelmann und bei mir ist heute wieder Chris Wiedmann von der Ortsgruppe.
Hi.
Chris, grüß dich. Und wir werden unterstützt von unserem Studiotechniker Günther Bauer. Ja, vielen Dank schon mal dafür, ne? Genau. Das ist heute wieder eine Live-Sendung. Letztes Mal haben wir aufgezeichnet. Das heißt, heute ist es auch wieder möglich, uns hier im Studio zu erreichen. Wie immer unter der Nummer 089 4895 2305. Also München 4895 2305. Also wir freuen uns über jegliche Beiträge hier, die Sie unter der Sendung reinbringen. Keine Scheu, keine Zurückhaltung. Genau, wenn Sie nämlich nach der Sendung noch irgendwie Rückfragen haben, Anmerkungen, Kritik, auch gerne Lob natürlich, erreichen Sie uns auch per E-Mail unter ortsgruppe@münchen.digitalcourage.de oder diese E-Mail-Adresse finden Sie auch auf der Webseite von Digitalcourage unter digitalcourage.de. Genau, freuen wir uns natürlich auch über jegliche Interaktion. Okay, wir fangen wieder an mit dem kleinen Blog. Wer sind wir eigentlich und was machen wir, wenn wir nicht im Radio sind? Weil Digital Courage ist ja eigentlich keine Radiosendung an sich, sondern wir machen als Digital Courage Ortsgruppe München eine Radiosendung hier bei Radio LoRa. Und Digital Courage ist eine viel größer aufgehängte Sache. Und zwar ist es ein Verein, der sich seit jetzt über 30 Jahren für Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter engagiert. Und das äußert sich in relativ vielfältigen Geschichten. Also unter anderem werden seit über fast 20 Jahren die sogenannten Big Brother Awards in Deutschland organisiert. Das ist ein Datenschutz-Negativpreis, wo Datenschutzverstöße quasi prämiert werden, was den jeweilig Prämierten meistens nicht ganz so recht ist. Die holen auch selten den Preis ab. Diesem Thema werden wir uns heute in der Sendung ein bisschen widmen. Das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, dass die verliehen wurden dieses Jahr. Aber wir kommen jetzt endlich auch dazu, in der Radiosendung das hier mal aufzuarbeiten. Genau, da werden wir uns nachher mal so zwei Laudationen angucken oder anhören natürlich, wir sind im Radio und werden ein bisschen über die Inhalte reden. Genau, über diese Big Brother Awards hinaus passieren natürlich auch sehr vielfältige Sachen, also insgesamt ist Digital Courage auf verschiedenen Ebenen aktiv. Eine Sache sind zum Beispiel die Verfassungsschutzklagen, die jetzt mehrfach angestrebt wurden. Also es gibt seit 2 Jahren anhängig eine Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung, die zum zweiten Mal jetzt in Deutschland durchs Parlament ging, wo Digital Courage einfach sagt, das ist halt prinzipiell keine gute Idee. Wir klagen auch gegen den Staatstrojaner aktuell, das ist auch noch in der Mache quasi, also gegen diese Möglichkeit, dass staatliche Behörden in Computersysteme eindringen können im Rahmen von Ermittlungsarbeiten. Und haben auch sonst ein sehr, sehr breites Portfolio. Also informieren Sie sich gerne auf digitalcourage.de. Genau, wenn Ihnen das sehr gut gefällt, freuen wir uns auch, wenn Sie eine Fördermitgliedschaft abschließen. Das ist quasi so ein monatlicher Betrag, bei dem Sie dann diese Arbeit auch unterstützen. Das hilft einfach sozusagen langfristig da auch Ressourcen zu haben, um an diesen Themen zu arbeiten. Gut, Digital Courage macht auf dieser Webseite aber auch eine ganz tolle andere Sache, der wir uns jetzt im ersten Teil der Sendung widmen wollen, und zwar ist das der Adventskalender. Also ich weiß nicht, hast du einen Adventskalender, Chris?
Zu Hause nicht, aber den digitalen von Digital Courage natürlich schon.
Ja, siehst du. Sehr gut. Dann hast du schon bis den meisten Leuten voraus. Also du hast den gerade schon angeschaut.
Digitalisierung.
Genau, Digitalisierung. Also es ist ein toller Adventskalender. Ganz ohne irgendwie umweltschädliches Plastikpapier, das irgendwie Schokolade verhüllt. Es schlägt auch nicht irgendwie auf den Bauch. Sondern im Prinzip ist es ein inhaltlicher Adventskalender, der seit jetzt 5 Jahren quasi auf der Webseite immer wieder angeboten wird. Also das heißt, man kann während der Adventszeit jeden Tag ein kleines Türchen öffnen. Und zwar sind die Türchen so thematisch im Wesentlichen in diesem Themenfeld digitale Selbstverteidigung angeordnet. Was verstehen wir darunter? Hast du ein bisschen Hintergrund?
Also bei der digitalen Selbstverteidigung gehen wir davon aus, dass jeder Einzelne sich gegen Maßnahmen, die zum Beispiel von kommerziellen Anbietern wie Google, Facebook und so weiter eben gemacht werden, um dich zu tracken, um deine Vorlieben zu kennen, um dich einfach auszuspionieren. Dagegen haben wir eben ein paar Stichpunkte gesammelt, wie man ganz einfach mit ein paar Klicks und ein paar Hinweisen, die man einfach beachtet, wie man sich gegen sowas wehren kann.
Ah ja, sehr gut, genau. Und stimmt, das gibt es sozusagen ganz jährlich auf unserer Webseite auch als Themenunterpunkt unter dem Stichwort digitale Selbstverteidigung. Genau, und jetzt haben wir quasi diesen Adventskalender, der dann täglich dazu einlädt, sich einem Thema näher zu widmen. Ja, wir hatten, heute ist schon der 2. Dezember, das heißt, es gibt ja schon 2 Türchen. Wir dachten, wir machen das sozusagen jetzt noch zum Angebot auf der Webseite sozusagen hier den Audio-Adventskalender dazu. Also wir erklären jetzt kurz, was in den letzten 2 Tagen schon vorgestellt wurde. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Was hatten wir da?
Das erste Thema ist sichere Passwörter.
Oh ja, genau. Gestern quasi zum Einstieg erstmal ein verhältnismäßig übersichtliches oder, naja, ist übersichtlich, aber sozusagen ein sehr wichtiges Thema.
Eigentlich das grundlegendste Thema, grundlegendste, weil Sicherheit fängt halt mit sicheren Passwörtern an.
Genau. Was zeichnet so ein sicheres Passwort aus? Was ist da so die Empfehlung?
Also wir empfehlen gerade, dass ein Passwort mindestens 14 Zeichen lang sein soll. Es soll natürlich Buchstaben, also sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen enthalten. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man für jeden einzelnen Zugang halt auch ein eigenes Passwort wählt und nicht das gleiche wiederholt nimmt. Weil da kann es halt dann passieren, wenn das eine Passwort abhanden kommt, weil der Server gehackt wurde von dem Anbieter, dass die halt dann auf gut Glück einfach dich bei anderen Anbietern ausprobieren und schon haben sie dann deine 5K-Accounts gehackt, mit denen du da das gleiche Passwort hattest und das ist halt schlecht.
Ja, stimmt. Meistens noch den gleichen Usernamen dazu, ne?
Ja, so genau.
E-Mail-Adresse oder irgendwas. Mhm. Okay, ja gut, aber das klingt ja vollkommen absurd. Also wie soll ich mir jetzt irgendwie so viele Passwörter merken mit verschiedenen Zahlen und Zeichen und irgendwie Längen?
Also ich gehe jetzt mal chronologisch vor sozusagen. Das Erste ist natürlich, dass man sich irgendwelche Merksätze bastelt, die man leicht merken kann, die aber dann trotzdem ein sicheres Passwort generieren, wenn man sich irgendeinen Satz vorsagt, wie zum Beispiel Digitalcourage macht am 2. Dezember eine Sendung bei Radio LoRa. Und dann nimmt man irgendwie immer den ersten Buchstaben von diesen Wörtern in dem Satz oder die ersten zwei, wie man will. Natürlich am besten mit einer Zahl noch mit drin. Wir hatten jetzt in dem Beispiel die 2 mit drin. Und wenn man das dann eben alles zusammenfrickelt, dann kommt man auf ein ziemlich kryptisches Passwort, das nicht mehr so einfach zu knacken ist, aber eigentlich für einen Menschen doch noch recht einfach zu merken, wenn man sich nur diesen Satz merken muss. Mhm. Eine Stufe besser wäre dann das Verwenden von sogenannten Diceware. Das ist einfach ein Algorithmus sozusagen, wo man ein Wörterbuch hat und man würfelt wirklich mit einem echten Würfel 6-mal hintereinander und bekommt dann irgendwelche, oder 5-mal oder 6-mal und bekommt dann irgendwelche Zahlenfolgen von 0 bis 6 eben. Und je nachdem, was man eben gewürfelt hat, dementsprechend schaut man in diesem Wörterbuch sozusagen nach, welches Wort zu dieser Zahl notiert ist. Und dann baut man sich aus dann nicht nur einem Wort, sondern eben auch 5 oder 6 verschiedenen Wörtern ein super langes Passwort zusammen.
Ah ja, okay, also das heißt nämlich, ich würfel eine 6, dann eine 4, dann eine 2, dann eine 1 und dann ist sozusagen 6, 4, 2, 3, 1 die Zahl, die genau. Ich dann nachgucken muss und das ist eine vorgefertigte Liste mehr oder weniger, ne?
Genau, das ist eine vorgefertigte Liste, aber dadurch, dass die Entropie sozusagen so hoch ist, ist es selbst für riesen Supercomputer heutzutage unmöglich, sowas zu knacken.
Okay. Ja, das hört sich ja ganz gut an. Wobei das Merken wahrscheinlich wieder schwieriger wird, ne?
Weil es genau, da wird das Merken wieder super schwierig. Und dafür empfehlen wir dann eben die Verwendung von einem sogenannten Passwortmanager. Insbesondere eben KeePass XC, was eben eine Open Source Software ist. Genau, die bietet einfach sozusagen die Sicherheit, dass man mit einem sehr starken Passwort, das man sich dann natürlich wieder merken muss, alle anderen sozusagen schützt und die anderen Passwörter sind dann eben in diesem Passwortmanager dann verschlüsselt gespeichert.
Ah ja, okay. Das heißt, auch selbst wenn jemand Zugriff auf den Computer bekommt, dann liegen die Passwörter da nicht irgendwo in meiner Excel-Tabelle rum, sondern ich kann davon ausgehen, dass die Person da auch nicht sofort rankommt.
Genau, die sind mit einem ziemlich sicheren Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt. Mhm. Und man muss halt dieses eine Passwort müsste man knacken, aber wenn das eben super gesichert ist und mindestens, keine Ahnung, 25 Zeichen lang ist, dann wird es halt schon auch haarig.
Das heißt, einmal muss ich ein bisschen Aufwand betreiben und danach kann ich dann den Passwortmanager hernehmen.
Genau.
Und ich meine, was ja auch ganz nett ist, bei den Passwortmanagern kannst du dir ja auch automatisch dann Passwörter erstellen lassen, ne?
Genau, das ist super praktisch. Man muss sich nicht jedes Mal ein neues ausdenken. Man sagt einfach, lieber Passwortmanager, ich möchte gerne ein neues Passwort mit 20 Zeichen und Sonderzeichen und Großbuchstaben und bitte gib mal her.
Ja, und der macht es zufällig dann aber, ne? Da ist quasi keine Struktur mehr drin und dadurch natürlich maximal sicher.
Ja.
Ja, das hört sich ja sehr gut an. Also ab heute nehmen wir alle Passwortmanager her, sehr hervorragend. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich mein Smartphone und man kennt ja irgendwie so diese, du kennst es jetzt glaube ich nicht, hatten wir gerade schon eine Diskussion. Genau, aber wenn man ein Smartphone hat, dann kennt man ja so ein bisschen die Problematik, ich will das unterwegs sein entsperren. Und dann wische ich da einmal irgendwie so meine Wischgeste drüber das ist ja auch nicht so super, ne?
Ich weiß nicht. Ja, es ist, dadurch, dass ich kein Smartphone habe, aber gelegentlich in der U- oder S-Bahn sitze und meine Mitmenschen verfolge, kann man natürlich auch super rein zufällig über die Schulter irgendwie sehen, wie der eine gerade so sein Muster wischt. Ja. Und jetzt sind wir Menschen halt in der Mustererkennung eigentlich ziemlich begabt. Und dann ist es halt schon ziemlich einfach, nur durch einmal kurz über die Schulter gucken, von dem Sitznachbarn gerade hier sein Wischmuster rauszubekommen oder sich auch zu merken. Und außerdem hinterlässt man durch das Wischen halt auch immer noch so eine schöne Fettspur auf dem Display.
Oh ja, einmal Pommes essen und danach das Handy
entfernen. Genau, und die wird ja meistens nicht nur einmal eingegeben, sondern vielleicht auch ein bisschen öfter, deshalb ist die auch länger sichtbar. Und ja, deshalb ist es viel besser, eine PIN zu nehmen.
Okay, also quasi ganz klassisch Zahlen wieder.
Genau.
Genau, was ich auf meinem Smartphone tatsächlich noch habe, ist bei den meisten Android-Versionen zumindest möglich auch, dass dieses Tastenfeld, auf dem man die PIN eingeht, dann quasi zufällig angeordnet wird. Also das heißt, selbst wenn dann jemand neugierig in der U-Bahn über die Schulter guckt und denkt, da oben links tippt er immer, dann ist das keine 3, sondern dann kann das auch was Beliebiges sein.
Ne? Genau,
dann,
das ist auch nochmal gut.
Härtet das Ganze nochmal zusätzlich, ne? Und man vergisst es auch nicht so schnell. Also man hat ja dieses Phänomen, dass man häufig dann nur noch über die Bewegungen Passwörter eingeben kann. Mhm. Da muss man jedes Mal aktiv nachdenken. Gut, okay. Das heißt, wir haben unser Gerät, sei es jetzt Smartphone, Computer, Zugang zu E-Mails, jetzt über ein gutes Passwort abgesichert. Das ist schon mal sehr gut. Ja, also findet man, wie gesagt, unter digitalcourage.de/Adventskalender. Und heute gab es noch eine Empfehlung zu, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen. Ne? Also wenn ich jetzt quasi so jenseits der SMS unterwegs bin, also so Messenger irgendwie verwenden möchte, da kommt ja den meisten dann irgendwie WhatsApp in den Sinn erstmal als erstes. Hört man nochmal wieder, ich schicke dir eine WhatsApp oder sowas, aber das ist ja aus Datenschutzgründen eigentlich ziemlich bedenklich, weil der Laden gehört zu Facebook. Das heißt, da gibt es halt auch Empfehlungen, was man alternativ halt so tun kann. Wollen wir nur kurz noch irgendwie drauf eingehen, so was so die besten oder ehesten sind?
Also die wir am ehesten empfehlen, sind gerade Riot bzw. Matrix. Dann eben Silence, das basiert auf SMS, oder eben XMPP, beziehungsweise Conversations.
Ja. Genau. Ja gut, Conversations hat, oder XMPP im Prinzip, hat den riesen Vorteil, dass es im Prinzip ein Protokoll auf Protokollebene funktioniert. Also das heißt, jeder kann sich wie bei einer E-Mail einen eigenen Server aufbauen. Ne? Ich kann mit dir E-Mails austauschen, obwohl wir vielleicht auf verschiedenen Servern unterwegs sind. Auf der anderen Seite kann ich bei XMPP das halt auch machen, ne? Was ein Riesenunterschied halt zu bekannten Alternativen halt, wie ja gut, WhatsApp wollen wir weg von, aber auch bei Signal, Threema, Telegram und Co., da ist im Prinzip ein zentraler Server dahinter.
Ja, genau, das ist einfach das Prinzip der Dezentralität. Genau.
Okay, und was ich in dem Artikel sehr schön finde, muss ich auch dazu sagen, ist sozusagen, es werden auch Kriterien aufgezeigt. Also selbst wenn jetzt übermorgen der nächste Super-Messenger irgendwie rauskommt, kann man den quasi selber dann versuchen zu bewerten. Ne? Also dass man sagt, ist das jetzt eigentlich das, was ich will? Genau, was haben wir so als Kriterien? Wir hatten es gerade schon offene Schnittstellen so ein bisschen angesprochen. Also ist sozusagen dieses Protokoll, auf dem es basiert, halt irgendwie frei verfügbar? Genau, und freie Software, glaube ich, ist eh so ein elementares Ding. Was haben wir da noch so an Sachen, ich gucke
gerade. Naja, wichtig ist natürlich auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass nur die beiden Kommunikationspartner, die den Inhalt der Nachricht kennen, die soll natürlich mit einem möglichst aktuellen und sicheren Kryptografieverfahren verschlüsselt sein. Dann wäre es natürlich noch schön, wenn die Software auch schon einen Audit hatte, also eine externe Firma, die sich speziell den Code angeschaut hat und den bewertet hat.
Also wenn es jetzt nicht quelloffen ist quasi wahrscheinlich, ne?
Ja, aber du kannst ja auch ein Audit machen
für Open Source Audit, ja, okay,
genau.
Stimmt, ja.
Dann ist natürlich wichtig, dass das ganze Protokoll metadatensparsam ist, also dass nicht alles Mögliche durch die Gegend geschickt wird, nur um Hallo zu sagen, sozusagen. Und ganz wichtig ist auch, dass viele Messenger laden ja per Default, wenn man den einrichtet, einfach mal das ganze Adressbuch an den Server hoch.
Ja.
Das ist natürlich wichtig, dass gute Messenger das eben nicht machen oder nur optional. Dann wäre es natürlich noch wünschenswert, wenn man Nicknames verwenden kann statt der Rufnummer.
Ja, aber das hängt ja meistens miteinander zusammen, ne? Weil sozusagen die meisten Messenger wickeln es übers Telefonbuch
ab,
weil die Telefonnummer quasi die Identifier ist. Ich bin halt mit meiner Telefonnummer da angemeldet. Und bei XMPP zum Beispiel läuft es ja auch so. Du hast ja wie bei der E-Mail quasi einen dir frei wählbaren Nick. Und das ist sozusagen ein großer Vorteil. Kannst natürlich auch dadurch deine Identitäten besser handeln. Also wenn du jetzt irgendjemanden, mit dem du vielleicht nicht eine langfristige Kommunikationsbeziehung aufrechterhalten willst, dem kannst du auch irgendwie so ein zweiklassigen Nick geben und wenn der dann irgendwie das Ding weitergibt, ist halt nicht ganz so schlimm, als wenn du halt dann gleich deine ganze Kommunikation über Handy irgendwie umstellen musst, weil da irgendwie dich stalkt oder so. Ne?
Ja, okay. Dann ist uns natürlich noch super wichtig, dass es für möglichst alle Betriebssysteme, dass die Messenger für alle Betriebssysteme verfügbar sind. dass man sich dann nicht jedes Mal irgendwie was Neues angewöhnen muss, wenn man von seinem Desktop-PC auf sein Smartphone wechselt oder so. Und ganz wichtig ist natürlich, dass der, dass die Messenger tracking-free sind.
Ja.
Tracking-free.
Tracking-free, okay. Gut, also haben eine ganze Menge Kriterien da aufgelistet. Also es lohnt sich da nochmal auch durchzugucken jetzt ab von den Empfehlungen, die gerade genannt wurden. Also ich sag mal, das aktuell wahrscheinlich mit am weitesten noch verbreitete ist der XMPP, im Prinzip bei Android oder in der App Conversations zu finden. Da kann man dann auch frei eigentlich einen Server wählen. Genau, und Riot ist sicherlich gerade eine spannende Alternative, die so im Aufbau ein bisschen ist. Also da ist jetzt, glaube ich, die Community, sage ich mal, noch nicht beliebig groß. Aber ist, glaube ich, von der Grundstruktur und Grundidee eigentlich eine sehr, sehr charmante Sache. Mhm. Genau. Und Silence ist ganz witzig, weil man im Prinzip eine SMS einfach verschlüsselt verschickt. Ja, das ist relativ voraussetzungslos, sage ich mal. Gut, dann sind wir sozusagen mit dem Adventskalender für heute erstmal durch. Mehr Türchen gibt es auch noch nicht. Es lohnt sich damit ab morgen dann regelmäßig auf der Webseite, also digitalcourage.de und dort unter /Adventskalender jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Da kommen noch viele spannende Sachen. Wir haben schon so, aus den letzten Jahren wissen wir schon ungefähr, was da die heißen Themen immer sind. Ich kann das nur sehr empfehlen. Also wer sozusagen das ganze Jahr über keine Zeit und Lust hatte, sich mit digitaler Selbstverteidigung zu befassen, da gibt es jetzt eine tägliche Motivation. Ja, damit wechseln wir dann langsam zum zweiten Thema, also Big Brother Awards. Aber bevor wir da starten, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Heute von Guaya Guaya, Analphabet. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier sind immer noch Radio Lora mit Digitalcourage, Ortsgruppe München. Wenn Sie jetzt von zu Hause mitmachen wollen, das ist nämlich möglich, dann können Sie hier auch anrufen. Wir sind eine Live-Sendung, also gerne unter München 48952305 einfach einmal durchklingeln und wir reden gerne mit Ihnen über die Themen, die Sie interessieren. Derweil machen wir jetzt einfach mit den Big Brother Awards weiter. Ich habe es ganz vorhin am Anfang schon gesagt, also es wird von Digitalcourage in Deutschland und ganz konkret eigentlich in Bielefeld seit fast 20 Jahren dieser Preis vergeben. Ist jetzt ein nicht begehrter Preis bei den Preisträgerinnen und Preisträgern, weil es im Prinzip meistens Datenschutzverstöße oder dergleichen anprangert. Genau, ist auch unter dem die Oscars für Überwachung sozusagen so ein bisschen in die Presse eingegangen. Es gab irgendwie über die letzten Jahrzehnte halt verschiedene Sachen, also über die Payback-Karte wurde ganz am Anfang berichtet, Urintest von bei Auszubildenden bei Bayer, Tollcollect, Kundendatenhandel bei Chibo, Sachen zu RFID-Chips bei der Metro Group, Facebook war natürlich schon mal dabei, Amazon, Google haben alle schon einen bekommen. Verschiedene deutsche Behörden haben auch schon Big Brother Awards erhalten. Und sag mal, was ganz interessant ist, dass die Big Brother Awards häufig einfach ihrer Zeit voraus sind. Also, dass da sozusagen schon Themen thematisiert werden, die dann so ein paar Jahre später eigentlich so richtig in der breiten Öffentlichkeit erst thematisiert werden. Also sozusagen Padalun und Rena haben eigentlich im Jahr 2013 schon gefordert, Google muss zerschlagen werden und diese damals recht radikale Forderung wurde dann bald danach halt auch von Politikern und Journalisten aufgegriffen. Und ist ja heute sozusagen auch ein großes Thema, also wie gehen wir mit dieser Machtakkumulation bei den großen Digitalkonzernen um. Genau, es gab auch mal einen Big Brother Award, der einen Positivpreis verliehen hat und das war halt für Edward Snowden. Der hat ja damals 2013 den NSA-Komplex enthüllt. Und wurde halt von Digitalcourage dann im Folgejahr dafür lobend erwähnt und hat als einziger Preisträger bisher eine Positivauszeichnung bekommen, die sich dann in 1000 Aufklebern mit Asyl für Snowden niedergeschlagen haben und auch eine Kampagne, die halt versucht hat, dieses Asyl irgendwie in Deutschland durchzudrücken. Bis zum heutigen Tage leider nicht erfolgreich. Er ist nach wie vor in Russland. Genau. In dieser Sendung wollen wir uns jetzt den Preisträgerinnen und Preisträgern der Big Brother Awards 2019 widmen. Dies ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Also im Juni 2019 wurde im Bielefelder Stadttheater wurden die Awards veranstaltet und im Internet im Livestream übertragen. In München haben sozusagen die Piratenpartei da auch eine Live-Übertragung gemacht. Der Valentin, unser Studiotechniker, freut sich gerade. Wir hatten hier einen kleinen Wechsel gerade, deswegen. Genau. Ja, in dieser Sendung wollen wir uns jetzt auf zwei von diesen Preisträgerinnen beschränken und ein bisschen diskutieren, was da die hinterstehenden Problematiken eigentlich sind. Es gab aber nicht nur zwei Preisträger. Sie können sich im Internet unter bigbrotherawards.de auch informieren, welche weiteren Preisträger es dort gab. Da findet man auch die Laudationen, die wir jetzt gleich hier abspielen werden, in Schrift und Ton. Also man kann sozusagen auch die nochmal nachhören, inklusive Video übrigens. Also das ist der Videostream von damals ist sozusagen weiterhin verfügbar. Man kann aber auch das geschriebene Wort dazu einfach lesen, wenn man da möchte, nur noch mal genaue Passagen irgendwie präzise nachschauen möchte. Es gibt auch Quellenangaben zu den jeweiligen Hintergründen und weiteres. Also was wir hier jetzt in der Sendung präsentieren, ist notwendigerweise einfach nur ein kleiner Ausschnitt. Genau, wir starten mit dem ersten Preisträger, sozusagen, der sich verdient gemacht hat um die Auswertung von Sprache, zum Beispiel in Callcenters. Das ist die Firma Precise. Und es ist eine Software, die dazu dient, gesprochenes Wort, so wie diese Radiosendung jetzt hier gerade liefert, irgendwie automatisiert auszuwerten. Und zwar nicht nur in Bezug auf den Inhalt, was ja an sich schon eine anspruchsvolle Geschichte ist, sondern im Prinzip auch auf Emotionen und daraus abgeleitet dann so eine Art Persönlichkeitsprofil. Und was jetzt genau die Problematiken dabei sind, darauf werden wir, nachdem wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Laudatio gehört haben, werden Chris und ich dann noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber zunächst hören wir uns einfach mal an, wie jetzt genau die Laudatio hieß.
Der Big Brother Award 2019 in der Kategorie Kommunikation geht an die Precise Technologies GmbH in Aachen. Und zwar für ihre wissenschaftlich zweifelhafte, wahrscheinlich rechtswidrige und gefährliche Sprachanalyse. Precise, haben Sie noch nie gehört? Das kann sein, aber möglicherweise hat Precise schon von Ihnen gehört. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben sich auf eine neue Stelle beworben. Und juhu, die erste Hürde ist geschafft. Sie werden zu einem Interview eingeladen, allerdings per Telefon. Bitte beschreiben Sie den Ablauf eines typischen Sonntags. Nanu, das ist nicht so die Frage, die Sie in einem Jobinterview erwarten würden. Wie war Ihr letzter Urlaub? Die Rückfrage, warum interessieren Sie sich dafür, ist sinnlos. Denn erstens wird dieses Telefoninterview von einem Computer geführt. Zweitens interessiert sich der Computer überhaupt nicht für Sie. Und drittens interessiert sich auch die Firma, die hinter diesem Jobtest per Telefon steht, nicht für den Inhalt ihrer Antworten. Der Computer am Telefon will einfach nur eine Sprechprobe von Ihnen. Und dafür muss er Sie dazu bringen, 15 Minuten irgendwas zu erzählen. Was macht Ihnen in Ihrem erlernten oder aktuell ausgeübten Beruf besondere Freude? Der Kontakt mit Menschen? Scherz, aber es geht, wie gesagt, nicht darum, was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen. Precise, das ist die Firma, mit deren Telefonstimme Sie da sprechen, behauptet, dass die Stimme jedes Menschen so unverwechselbar sei wie seine DNA. Und Precise behauptet, dass Sie aus einer 15-Minuten-Sprechprobe den Charakter eines Menschen erkennen könnten und wie geeignet er oder sie für einen Job ist. Precise zerlegt dafür die aufgenommene Sprachprobe in angeblich über 500.000 Bestandteile und analysiert alles Mögliche. Stimmhöhe, Lautstärke, Modulationsfähigkeit, Sprechtempo und Rhythmus. Dazu die Häufigkeit der Wörter, die Länge der Sätze, die Länge der Pausen, wie verschachtelt die Sätze sind, wie viele Füllwörter und wie oft man Mann oder Ich sagt, wie variabel die Stimme ist und die Akustik. Und der Computer beurteilt auch gleich, ob die Stimme emotional oder wissenschaftlich zurückhaltend oder direkt ist. Dafür vergleicht Precise die gefundenen Sprachmuster mit denen von Testpersonen aus ihrem Datenpool. Und dann schlägt Precise Ihnen kurzerhand die Testergebnisse von ähnlich klingenden Testpersonen zu, also Psychotestergebnisse, und schließt daraus auf Ihren Charakter, also auf Ihren. Als Ergebnis kommen dann Beurteilungen heraus, wie die für die freie Journalistin Eva Wolfangel, die Precise im Selbstversuch getestet hat. Sie sei extrem neugierig, 8 von 9 Punkten, glücklicherweise auch sehr verträglich, ebenfalls 8, kontaktfreudig 7, risikofreudig 6. Doch gleichzeitig attestiert ihr das System einen distanzierten Kommunikationsstil und sie sei wenig unterstützend. Mal so, einerseits, andererseits. Klingt wie das Wochenhoroskop auf der Kreuzworträtselseite. Hier eine kleine Kostprobe aus solchen Horoskoptexten. Du wünschst dir, dass deine Mitmenschen dich mögen und dennoch tendierst du zu Selbstkritik. Oder Manchmal hast du ernsthafte Zweifel, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Und besonders schön, du bist intelligent und lässt dir nicht so schnell etwas vormachen. Solche Texte sind trivial und ein bisschen schmeichelhaft und ein bisschen kritisch formuliert. Da ist immer für jeden etwas dabei, was zutrifft. Viele Menschen fühlen sich davon angesprochen und denken, da ist doch was dran. Wissenschaftlich heißt dieses Phänomen der Barnum-Effekt. Barnum nach dem Zirkus Barnum. Für jeden was dabei. Prisaya dagegen behauptet, ihr Verfahren sei wissenschaftlich abgesichert und winkt mit einer Buchveröffentlichung im wirtschaftswissenschaftlichen Springer Gabler Verlag. Doch von seriöser Wissenschaft kann hier nicht die Rede sein, rückt Dr. Uwe Kanning, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück, in seiner Buchrezension für eben dieses Buch. Er argumentiert, es existiert keine unabhängige Forschung zum Thema, der Algorithmus sei eine Blackbox und das Geheimnis des Anbieters. Die vorhandenen Studien haben keine eigenen Zahlen erhoben, sondern sind Masterarbeiten, die sich auf die Daten stützen, die Prisaya ihnen zur Verfügung gestellt hat. Andere Studien werden auch auf Nachfrage beharrlich nicht rausgerückt. Wir halten fest, es gibt keine Belege für den direkten Zusammenhang zwischen Sprachparametern und beruflicher Leistung. Und es gibt keine Belege dafür, dass die so erstellten Prognosen irgendeine Aussagekraft für die zukünftige Leistung von Bewerberinnen und Bewerbern haben. Die Sprachanalyse von Prisaya findet zumeist keine Kausalitäten, sondern Korrelationen. Die können völlig zufällig sein. Da könnte man ebenso auf die Idee kommen, nach Sternzeichen zu entscheiden. Oder nach Schuhgröße. Also übersetzt heißt das, wenn der Computer herausfinden würde, dass in der Vergangenheit die drei erfolgreichsten Mitarbeiter Schuhgröße 44 hatten, dann würde er ihnen in Zukunft auch nur Menschen mit Schuhgröße 44 als Führungspersonal vorschlagen. Seit 2015 berichten die Medien immer mal wieder über Prisaya, mit wenigen Ausnahmen, meist mit dem Tenor, schau mal an, was es da schon für faszinierende Technik gibt. Manchmal spürt man ein leichtes Gruseln, doch kaum ein Journalist stellt wirklich kritische Fragen und verlangt zum Beispiel Zugang zu den ominösen Studien, die die Wissenschaftlichkeit von Prisaya angeblich belegen, die aber nicht öffentlich sind. Und niemand spießt mal die zahlreichen Widersprüche auf. So sagt Prisaya, dass Psychotests nicht aussagekräftig seien, weil die Probanden ja ahnten, welche Antworten erwünscht seien. Und dann verwendet Prisaya selbst als Grundlage einen Datenpool mit Sprachproben von Tausenden von Probanden, deren Charakter mittels Psychotest ermittelt wurden. Anders gesagt, ihr Algorithmus versucht, die Ergebnisse von Psychotests nachzubilden. Und niemand fragt danach, warum einerseits von einer unveränderlichen Sprach-DNA die Rede ist, Prisaya aber andererseits selbst eine App zum Trainieren von Sprache anbietet. Personalentwicklung durch Sprachtraining ist nämlich der zweite Geschäftsbereich von Prisaya. Die vorgebliche DNA scheint also doch nicht so unveränderlich zu sein. Die Teilnahme an so einer Sprachanalyse beim Bewerbungsgespräch ist freiwillig. Bewerberinnen und Bewerber können nicht zum Telefoninterview gezwungen werden. Das gilt auch mit der seit 2018 geltenden Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Hier konkret Artikel 7 Absatz 4, Freiwilligkeit bei der Einwilligung. Doch hey, wie weit ist es her mit der Freiwilligkeit, wenn ich einen Job unbedingt haben will? Und wer setzt nun Prisaya ein? Angeblich mehr als 100 Firmen in Deutschland. Einige stehen in der Referenzkundenliste von Prisaya drin. Da sind der Personaldienstleister und Zeitarbeitsvermittler Randstad, der Versicherungskonzern HDI, und auch die Gotha-Versicherung, der Transportriese Fraport, also Frankfurter Flughafen, das Handelsblatt, die Unternehmensberatung KPMG, der Stromversorger RWE, die Krankenkasse DAK, die Hotelgruppe Accor, IBM und der Mobilfunkanbieter Vodafone. Kleine Auswahl. Warum um Himmels Willen machen Firmen so etwas? Weil es modern ist, weil sie glauben, dass es sie entlastet. Einerseits von der Vorauswahl, andererseits von der Entscheidung. Denn der Computer ist schnell und es gibt Zahlen und Zahlen sind Fakten und der Computer ist ja objektiv. oder etwa nicht? Der Kratzel, Mitgründer von Presire, behauptet in einem Spiegel-Interview, die Maschine ist weniger fehleranfällig als ein Recruiter. Eine Maschine kann nur objektiv. Das ist eine äußerst naive Sicht der Dinge. Computer verstehen uns nicht. Das dürfen wir aber nicht mit Neutralität verwechseln. Computerprogramme sind auch voreingenommen. Denn sie werden von Menschen programmiert. Menschen, die ihre eigenen Wertvorstellungen für selbstverständlich halten und sie in die Software mit einfließen lassen. Menschen mit bestimmten Fragestellungen, Zielen und Motiven. Und vor allem wird die Software mit einer ausgewählten Personengruppe als Referenz trainiert, die dann bestimmt, was in Zukunft als normal, gut oder schlecht gilt. Wissenschaftlichkeit hin oder her, schlimm sind die Folgen, wenn das Verfahren nun tatsächlich zur Auswahl von Führungskräften eingesetzt wird. Wie im Presire-Werbevideo zu sehen, Zitat, Sie suchen jemanden, der zu Ihrem Team passt? Im Bild zu sehen, Mann mit grauem Anzug und roter Krawatte, der, na was wohl, einen anderen Mann im grauen Anzug mit roter Krawatte als neuen Mitarbeiter begrüßt. Presire reitet auf dem Trend, Sprachanalyse zur Ausforschung und Klassifizierung von Menschen zu verwenden und der künstlichen Intelligenz magische Urteilskräfte zuzuschreiben. Unbewusster Nebeneffekt: Vorurteile werden durch die Reinigung in der Algorithmenwaschmaschine ganz unauffällig wieder salonfähig gemacht. Hat der Computer so ausgewählt? Wir wissen nicht warum. Aber nicht alle Firmenchefs können sich mit der Personalauswahl per Computer anfreunden. Sebastian Sachse, IT-Vorstand der Hamburg Port Authority, das ist sozusagen die Zentralverwaltung der Hamburger Hafenbehörden, sagt, ich bin ein Freund der Digitalisierung, aber wenn wir unter den Bewerberinnen und Bewerbern eine Vorauswahl per Software treffen würden, würden wir Leute mit Ecken und Kanten, die letztlich gut zu uns passen, nie zu Gesicht bekommen. Danke für diese klaren Worte. Vielleicht dachten Sie bisher, die Technik ist ja fies, aber ich bin ja nicht auf Jobsuche, also betrifft mich nicht. Falsch gedacht. Denn nun kommen wir zum dritten Geschäftsbereich von Presire, der Einsatz der Sprachanalyse im Callcenter. Wie funktioniert das? Einen kleinen Eindruck haben wir schon von Peter Wedde eben bekommen. Offenbar zeichnen Callcenter die Sprache von Anrufern auf und leiten sie an einen Server von Presire weiter und lassen sie dort in Echtzeit analysieren. Und Presire schlägt dann dem Callcenter-Agenten vor, wie er oder sie weiter vorgehen soll. Das ist, als ob die ganze Zeit ein Psychologe im Ohr des Callcenter-Agenten sitzen würde, mithört und ihm einflüstert, was er als nächstes sagen oder anbieten soll. Die Software soll zum Beispiel erkennen, ist die Kundin so sauer, dass sie wirklich kündigen will oder will sie nur einen Rabatt rausschlagen. Presire preist an, Zitat, Beschwerden sind unbewusste, emotionale Sprache pur. Eine einmalige Datenquelle und hervorragende Chance, Ihre Kundenbindung dauerhaft zu vertiefen. Durch eine direkte IT-Anbindung analysiert Presire eingehende Beschwerden, erkennt psychologische Muster und liefert Hinweise und Auffälligkeiten an die Entscheider. Dabei lernt unser System im Fall der Next Best Action Empfehlung selbst mit jedem Nutzer dazu, künstliche Intelligenz, und hilft ihnen, die vorhandenen Sprachdaten ihrer Kunden in einen echten Mehrwert zu wandeln. Auch hier klingt der Marketing-Sprech von Presire übertrieben. Doch anders als bei der Vorhersage, ob jemand für einen Job geeignet ist, ist durchaus möglich, dass die Sprechanalyse etwas über die Anrufenden herausfinden kann. Zum Beispiel die Herkunft, Emotionen, Unsicherheit und Stress. Seit 2014 schon bewirbt Presire seine Dienste im Callcenter-Bereich. Die Firma ist passenderweise 2016 auch Mitglied im Callcenter-Verband und beim Deutschen Dialogmarketing-Verband geworden. Sie hält sich aber merkwürdig bedeckt, konkret Auskunft über Callcenter in Deutschland zu geben, die die Sprachanalyse der Anrufenden schon im Einsatz haben. Was da alles denkbar ist, beantwortet ein weiteres Zitat von Presire-Gründer Dirk Kratzel. Wir können alles beantworten, was von unseren Kunden gewünscht wird. Zum Beispiel, Was verrät die Sprache eines Kunden über ihn? Ist dieser Krankenversicherte depressiv? Lügt dieser Versicherte, wenn er eine Schadensmeldung absetzt? Dieser Einsatz von Sprachanalyse im Callcenter ist nicht nur unethisch, er ist illegal. Er verstößt gegen das Telekommunikationsgeheimnis und verletzt die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes. Das ist § 201 des Strafgesetzbuches. Und das ist strafrechtlich ganz besonders sanktionierbar. Es wird Zeit, dass sich jemand aufrafft, ein Verfahren einzuleiten. Die Landesdatenschutzbeauftragte von NRW zum Beispiel. Und die jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden sollten auch die Presire-Konkurrenz, nämlich die Startups 100 Worte aus Heilbronn und Ordering aus München, mal unter die Lupe nehmen. Ja, wir wissen, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden viel zu tun haben. Aber ich glaube, da wissen wir dann auch, wo wir unseren Bundestagsabgeordneten mal sagen müssen, wo sie mehr Mittel hingeben müssen im nächsten Haushalt. Verdammt nochmal. Emotions- und Motivationserkennung per Sprachanalyse ist gefährlich, denn sie kann ohne unser Wissen irgendwo im Hintergrund passieren, wann immer wir sprechen. Diese Art der Sprachanalyse ist geradezu darauf angelegt, uns zu übervorteilen. So werden die einzelnen Menschen immer ohnmächtiger und unangreifbare Macht wandert immer mehr zu den großen Konzernen, Versicherungen, Banken und staatlichen Stellen, die Zugriff auf unsere Daten und auf solche Technologien haben. Deshalb fordern wir den Gesetzgeber auf, die Anwendung von Sprachanalyse und künstlicher Intelligenz zur Charakter-, Emotions- und Motivationserkennung muss verboten werden. Und wenn Sie, liebes Publikum, das nächste Mal bei einem Callcenter anrufen und Sie bekommen die Ansage, dass Teile des Gesprächs zur Qualitätsverbesserung aufgezeichnet werden, dann sagen Sie ganz deutlich am Anfang des Gespräches: Nein, ich will nicht, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Lernen Sie, Nein zu sagen, mit freundlicher, aber klarer Stimme. Wir sagen Nein zu Presire. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award.
Jo, da sind wir wieder zurück. Das war jetzt natürlich eine lange Laudatio, aber ich denke, es ist wichtig, sie auch in Gänze zu hören, weil sie einfach viele wichtige Punkte mit angeschnitten hat. Genau, ja, also Thema Spracherkennung und natürlich auch darüber irgendwie abgeleitet, so vermeintliche Merkmale wie Emotionen, irgendwie Stimmung und so, ist natürlich jetzt ein Riesending, weil im Prinzip wir uns auch zunehmend daran gewöhnen, dass wir irgendwie so Sprachinterfaces haben. Also ich meine, so dieser ganze Auswuchs mit diesen Home-Assistenten ist ja irgendwie das die Spitze des Eisbergs, sag mal, wenn es jetzt in Callcentern auch durchkommt, ist natürlich ein Riesenproblem.
Und nicht nur in Callcentern, sondern eben auch in Bewerbungsgesprächen, wie wir es jetzt eben auch hatten.
Genau. Ja, genau, das wurde ja in der Laudatio angesprochen. Also im Bewerbungsgespräch kann man sich ja noch einreden, na gut, das betrifft mich nicht, ich suche keinen Job oder ich möchte bei so einer Firma nicht arbeiten, die das einsetzt. Callcenter ist natürlich ein bisschen generischer, wenn ich jetzt von meinem, sag mal, Mobilfunkanbieter irgendwas will und die setzen mich erstmal mit so einem Computer da in Verbindung und wenn ich meinen Tobsuchtsanfall dann irgendwie überstanden habe, dann schicken sie mir ersten Menschen irgendwie hin. Ist natürlich eine interessante Herangehensweise, ja. Mhm. Also man könnte positiv darüber reden, dass sie ihre Mitarbeiter schützen, aber auf der anderen Seite wird ja, als Mensch wird man ja nicht wirklich dann ernst behandelt, also ernsthaft behandelt.
Ja.
Genau. Und natürlich auch dieser Punkt, dass man da leicht auch übervorteilt werden kann einfach, ne? Das ist irgendwie
überfordert oder benachteiligt.
Ja, genau, so kann man es auch sehen, ja, genau. Ja, was haben wir dann hier noch? Genau, ist natürlich die große Frage, wie geht man damit um? Also was mache ich, wenn ich so ein Callcenter anrufe? Also Rena hat ja am Ende gesagt, einfach von vornherein sagen, nein, ich möchte nicht. Finde ich schon mal auf jeden Fall gut, einfach auch um das ganze Thema irgendwie gegenüber dem Anwender dieser Software da irgendwie klar zu machen. So, ne? Mir ist
also
bewusst, was passiert.
Genau, das ist das eine, aber man muss da auch noch drüber nachdenken, weil also der Standard sozusagen, der sich jetzt etabliert hat, wie wir es auch gerade schon gehört haben, ist, dass diese Frage am Anfang kommt und man muss dann Nein sagen, das sogenannte Opt-out.
Ja.
Das ist eigentlich per Default für jeden verpflichtet oder bei jedem Anruf eben aufgenommen wird. Und wichtiger wäre doch eigentlich, da so eine Art Opt-in zu schaffen, dass du gefragt wirst, sind sie damit einverstanden, wenn es aufgenommen wird?
Ja, ja.
Und damit, dass man dann klar, ja, ich möchte das.
Oder so. Ja, wobei, aber, da muss ich jetzt auch sagen, also je nach Callcenter ist das teilweise schon jetzt aber diese Opt-in-Geschichte da. Also ich habe relativ häufig schon bei verschiedenen Gelegenheiten jetzt sowas gehabt, sind zu Qualitätszwecken, kann das aufgezeichnet werden, wenn sie damit einverstanden sind, sagen sie jetzt ja. Und wenn du dann, das ist ganz lustig, wenn du dann nichts sagst, dann fragen sie nochmal nach. Mhm. Dann sagst du den gleichen Spruch nochmal auf. Wenn du dann wieder nichts sagst, dann geht's weiter.
Aber okay, dann sind ein paar vielleicht schon weiter, ja.
Genau,
meine Erfahrung war noch mit dem Nein nicht möglich.
Genau. Also nichtsdestotrotz, ich finde es halt irgendwie schwierig wegen dieser Asymmetrie. Du kannst ja auch im Prinzip, selbst wenn das Gespräch normal mit einem Menschen führst, ist ja nicht gesagt, dass es nicht im Zweifelsfall dann aufgezeichnet wird und halt irgendwie automatisiert zumindest ausgewertet wird.
Ne? Ja, das ist auch wahr.
Darf natürlich keiner drauf kommen, weil es dann rechtswidrig ist, aber. Mhm. Das macht es halt irgendwie so schwer.
Ja, es soll halt schon transparent sein, auf jeden Fall. Ja. Das ist das Allerwichtigste.
Genau.
Und vor allem, und das ist eigentlich auch ein zentraler Kritikpunkt, den Irena auch vorgetragen hat, ist, dass die sogenannte Wissenschaftlichkeit von dem Verfahren ja überhaupt nicht gegeben ist. Nur weil da irgendjemand ein Buch bei Springer veröffentlicht hat, ist es ja noch nicht gesagt, dass es wissenschaftlich zugeht.
Ja, klar.
Die Daten müssen rausgegeben werden, der Algorithmus muss irgendwie klar gemacht werden, damit auch unabhängige Leute den Algorithmus wissenschaftlich prüfen können. Und um dann das auch wirklich auf wissenschaftliche Füße zu stellen und nicht einfach so, ja, ich habe hier irgendwas und hier habt ihr mal ein paar Daten und schreibt mal ein Buch drüber.
Also. Ja, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen das, was man so ein bisschen aus dem Pharma-Bereich kennt. Ja, ich hab ja mal eine Studie gemacht, so, aber
genau.
Ich kann leider nichts dazu sagen, weil das ist Betriebsgeheimnis und auch gar nicht öffentlich. So. Das ist natürlich vollkommener Wahnsinn eigentlich. Ja.
Genau.
Es ist im Prinzip, könnte man da auch vielleicht der Politik so ein bisschen die Aufgabe zuschanzen, einfach da Standards zu schaffen. Also wenn man behauptet, man hat irgendwie was wissenschaftlich Belegbares, dass es dann halt auch öffentlich zugänglich sein muss. Mhm. Aber ich denke, sonst kommt man da am Ende, kommt man einfach nicht weiter. Da ist ja dann im Prinzip die Möglichkeit gar nicht da, das zu überprüfen.
Ganz genau.
Ja, genau. Ich meine, generell ist, finde ich, dieses Thema maschinelle Emotionserkennung einfach ein ganz schön heikles, weil man dadurch ja, also das, was man irgendwie zumindest klassisch so in der menschlichen Interaktion drin hat, Emotionen, auf einmal irgendwie versucht, maschinell zu kodieren. Und das ist ja irgendwie, also ich finde es ein bisschen gruselig, einfach aus einer persönlichen, vom Gefühl her so, ne? Also es fehlt mir jetzt noch so ein bisschen das richtige Argument dagegen.
Also erstens aus dem Gefühl und zweitens verwenden die halt, um ihre ganzen Trainingsdaten zu oder um den Algorithmus zu trainieren, verwenden sie halt aufgenommene Trainingsdaten. Mhm. Und die beinhalten halt auch schon, je nachdem, was du für eine Gruppe halt eben auswählst, beinhalten die halt einen sogenannten Bias und dadurch wird halt der ganze Algorithmus schon mit Vorurteilen oder eben mit teilweise falschen Informationen gefüttert, sodass wenn der dann angewandt wird in der Praxis, dann eben auch mit diesen Vorurteilen auf den Kunden oder wie auch immer man denjenigen dann anspricht, dann eben falsch einsortiert.
Ja. Ja, ich glaube, da gab es vor 2 Jahren auf dem Chaos Communications Congress in Leipzig auch einen relativ schönen Übersichtstalk dazu, also
genau.
Machine Learning und Bias. Also
ja, der ist mir jetzt auch eingefallen. Diese
ganz markante Studie irgendwie mit Straftätern in Gefängnissen in den USA, gibt es ja immer diese Rassenbias-Geschichte, dass man halt dann irgendwie eigentlich nur Schwarze dort hat irgendwie und das reproduziert sich dann ja selber, dass man quasi sagt, wenn da jemand drauf geht und sagt, ja, der ist halt wieder schneller straffällig, dann wird eigentlich nur ein menschliches Vorurteil reproduziert. Aber diese vermeintliche Objektivität der Algorithmen, die findet man da eigentlich
nicht. Die ist nicht gegeben, ja.
Genau. Das ist natürlich ein ganz, ganz fieses Thema.
Und hinter der verstecken sich ja dann die meisten.
Ja.
Diese Zahl hat ein Computer generiert, sie muss wahr sein.
Ja, genau. Das ist
oder sie muss objektiv sein zumindest. Ja. Ja. Aber
es suggeriert halt diese Objektivität, die einfach nicht da ist. Sozusagen einfach, dass man sich klar macht, hinter so einem Algorithmus steckt im Prinzip auch ein Mensch, der diesen Algorithmus geschrieben hat, der diesen Code geschrieben hat. Und der gegebenenfalls einfach seine eigenen Vorurteile irgendwie mit einfließen lässt, ja. Mhm. Aber möchte oder nicht, also bewusst oder unbewusst, das kann ja manchmal auch gar nicht mit einem bösen Willen passieren, sondern man schafft quasi eine objektive Bewertungsfunktion. Und dann läuft es halt irgendwie schräg. Ich glaube, wir müssen die zweite Laudatio jetzt leider aus Zeitgründen, werden wir die nicht schaffen. Gibt es aber, wie gesagt, auf bigbrotherawards.de nochmal zum Nachlesen. Das wäre jetzt zu Ancestry was gewesen. Thematisch ganz spannend. Wir können das ja mal kurz, ohne die Laudatio zu hören, vielleicht überreißen. Mhm. ist eine Gendatenbank, also ein US-Anbieter, soweit ich das weiß, der im Prinzip ermöglicht, dass man da eine DNA-Probe hinschickt und die halt diese DNA dann irgendwie analysieren, quasi um ja, Ancestry, quasi seine Vorfahren irgendwie besser kennenzulernen. Also ich glaube, in den USA boomt es gerade ganz gut, dass man so rausfindet. Ich meine, das ist halt auch dieser typische Melting Pot, also die Leute, die aus verschiedenen Ländern dazu kamen und so, dass man halt irgendwie rausfinden kann, ich bin zu 25% Ire und irgendwie 3% Franzose zum Beispiel oder irgendwas, ja, also sozusagen irgendwie so eine Mischung, ja. Mhm. Genau, und die Problematik ist natürlich, dass man an der Stelle die eigenen Daten hochlädt, aber das Ganze natürlich ein bisschen mehr, also gerade datenschutztechnisch mehr berührt als die eigene Person, weil man selber näher auch mit anderen Leuten verwandt ist und einen relativ großen Teil dieser DNA dann teilt. Also in dem Fall gibt es vom Thilo Weichert eine sehr schöne Laudatio dazu, aber es gab vor, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 7, 8, 9 Jahre in Island so ein Fall, da wurde halt auch über eine Gendatenbank, das muss man natürlich wissen, in Island sind die Leute im Schnitt sehr eng miteinander verwandt. Das ist halt ein Land mit irgendwie knapp einer halben Million Einwohner, irgendwie so aus der Größenordnung. Und da wurde halt eine Gendatenbank mal darauf analysiert, ob man da irgendwie Sachen über Dritte herausfinden kann. Und das ist halt einfach ohne große Probleme möglich. Ja. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, quasi, wenn man da irgendwie Daten hochlädt, die dann halt auch nicht wirklich mit Datenschutzbestimmungen extrem geschützt sind. Ne?
Ja, und also wenn man sich dann die Laudatio eben anhört, dann wird einem auch gesagt eben, dass eigentlich das Kritikwürdige ist, dass erstens die Proben, die dorthin gesendet werden, die werden nicht überprüft, sodass ich auch zum Beispiel von meinem Kind oder von meiner Mutter oder von irgendwelchen Leuten, von denen ich halt gerade irgendwie eine Speichelprobe bekommen habe, die kann ich da einfach einschicken und ich bekomme das Ergebnis. Ohne deren Einwilligung, ohne dass da irgendwie eine Prüfung gemacht wurde. In Deutschland muss man auch so eine, ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht, aber auf jeden Fall ist es verpflichtend, dass man zuvor eigentlich so eine Beratung bekommen muss, weil das jetzt auch nicht so ohne ist. Wenn man für sich eben rausbekommt auf einmal, dass seine Eltern vielleicht gar nicht die richtigen Eltern sind, das hat ja krasse psychische Folgen vielleicht auch.
Ja, ja, klar.
Und über die muss halt auch irgendwie aufgeklärt werden, was aber halt auch nicht passiert. Aber der eigentlich riesige Punkt, warum Ancestry ja den Big Brother Award bekommen hat, ist, dass eben die Datenbank nicht nur angelegt wird, sondern dass die eigentlich so gut mit jedem geteilt wird. Das steht dann auch irgendwo in den AGBs drin, dass mit dem Zuschicken dieser Speichelprobe dann automatisch zugestimmt wird, dass es für Forschungszwecke, dass die ganzen Daten weitergegeben werden dürfen. Und das wird halt dann so ausformuliert, dass es für Private, für NGOs, für die Forschung eben, also so für jeden dann zugänglich ist.
Ja.
Und das ist halt das, was sozusagen die Übertragung von dem, was Google und Facebook und so weiter gemacht haben mit den, ich sage jetzt mal, normalen Internetdaten, ja, das versucht Ancestry und deren Mitstreiter gerade eben mit den Gendaten zu machen, die einfach nur abzubauen,
also ja.
Ja, Raubbau an den Gendaten zu betreiben und damit Geld zu verdienen.
Ja, ist natürlich also echt ein massiv kritikwürdiges Geschäftsmodell, muss man einfach echt sagen.
Ja.
Genau, also ich finde an der Stelle sozusagen bei normalen Daten kann man natürlich auch schon drüber argumentieren, ob man nicht auch da über andere zwangsläufig was mit Preis gibt. Wir hatten vorhin dieses Problem mit dem Telefonbuch-Upload zum Beispiel. Da gefährde ich halt auch die Daten Dritter quasi. Aber ich denke, in diesem Fall von Gendaten ist es einfach ein ganz massives Problem, da, wenn man einfach automatisch über nächste Verwandte halt irgendwo was preisgibt. Genau. Gut, wir müssen ganz langsam zum Ende der Sendung kommen. Achso, wir haben noch eine Wortmeldung ohne Anruf.
Ja, ich wollte dazu sagen, also was dann noch verrückter ist, dass in den Datenschutzbestimmungen ja nicht drinsteht, für was diese Daten genau verwendet werden bei Ancestry. Also sprich, ob die verkauft werden etc. Und wenn zum Beispiel eine Krankenkasse deine Gendaten kauft und ob du Gendefekte hast etc., das könnte für dich echt problematisch werden, weil gerade dann sagt die Krankenkasse, hey, pass auf, mein Freund, du kriegst jetzt keine Krankenversicherung, weil du hast den und den Gendefekt, der noch nicht aufgetreten ist, das weißt du vielleicht gar nicht.
Mhm.
Und das könnte dir und deiner ganzen Familie übelst schaden, wenn ihr diesen, beispielsweise wenn du einen rezessiven Gendefekt hast.
Ja, genau, das ist natürlich ein ganz, ganz konkreter Anwendungsfall, wie es in die Hose gehen kann. Vielen Dank. Gut, dann kommen wir langsam dem Ende der Sendung entgegen. Bevor wir das jetzt abschließen, vielleicht nochmal ein paar Veranstaltungshinweise. Was kann man so mit Digital Courage oder vielleicht auch hier konkret mit Digital Courage München in nächster Zeit erleben? Also ganz aktuell, wir haben es am Anfang der Sendung besprochen, gibt es den Adventskalender. Quasi jeden Tag die Möglichkeit, auf digitalcourage.de/Adventskalender ein Türchen zu öffnen zu dem Thema digitale Selbstverteidigung. Es wurden bereits Passwörter, Messenger-Alternativen beschrieben, aber es gibt da auch noch eine ganze Menge mehr. Also schauen Sie regelmäßig rein. Diese Woche gibt es auch von Digital Courage München noch eine Möglichkeit, uns in Aktion zu erleben. Und zwar haben wir am Donnerstag, dem 5.12., also jetzt in 3 Tagen, im Einstein 28 einen Vortrag. Das Thema werden digitale Bürgerrechte sein. Ab 19 Uhr geht es dort los. Und das ist sicherlich eine ganz nette Veranstaltung. Das Einstein 28 ist sehenswert. Das wird, glaube ich, sehr gut. Genau. Wenn Sie uns jetzt direkt und live und in Person und nicht nur im Radio kennenlernen wollen, haben wir auch die Möglichkeit mit dem sogenannten offenen Treffen im Stragola, dass wir uns kennenlernen. Das ist im Prinzip einfach ein offener, loser Treff, wo man einfach dazustoßen kann, Fragen mitbringen darf, auch schon Antworten, wenn man hat. Und einfach mit den aktiven Leuten hier in München vor Ort ein bisschen sich austauschen kann. Wir haben einen regelmäßigen Termin und zwar jeden zweiten Monat in ungeraden Monaten. Ja, das ist jetzt ein bisschen kryptisch. Also ganz konkret heißt das, am 13. Januar um 19 Uhr im Stragola geht es das nächste Mal los. Das heißt Januar, März, Mai und so weiter im Jahr 2020. Also herzliche Einladung, einfach mal dazukommen. Die Termine gibt es auch auf der Webseite unter digitalcourage.de/München mit UE. Da findet man auch alle Veranstaltungshinweise, die hier München betreffen. Genau. Da gibt es nämlich noch einen weiteren, das ist quasi für alle Menschen, die jetzt irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt mit diesem Thema digitale Selbstverteidigung schon so ein bisschen weiter und sage jetzt irgendwie so ein paar Browser-Plugins habe ich mir installiert und jetzt irgendwie traue ich mich an dieses Thema Linux zum Beispiel noch, möchte ich mich mal rantrauen, habe aber zu Hause irgendwie ein bisschen Vorbehalte. Da haben wir am 27. Januar um 19.30 Uhr im JITS eine sogenannte Linux-Install-Party. Also wir bieten quasi die Möglichkeit unter Anleitung auf dem eigenen Rechner oder auch auf dem Smartphone ein freies Betriebssystem zu installieren. Also auf dem Laptop oder PC wird das halt dann ein Linux-System sein. Auf dem Smartphone bieten wir da sowas wie Lineage OS an, also ein befreites Android in letzter Instanz. Da wär's, 2 Sachen wären sehr wichtig. Einfach bitte Geräte mitbringen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht ohne Hardware. Und das Zweite ist, was uns sehr helfen würde, wenn Sie uns kurz vorher eine E-Mail schreiben, dass Sie kommen und was Sie vorhaben. Dann können wir uns im Zweifelsfall auch auf konkrete Fragen einstellen. Einfach auf digitalcourage.de/München mal gucken. Da gibt es eine genaue Beschreibung, was wir gerne an Infos hätten. Und dann an ortsgruppe@münchen.digitalcourage.de eine E-Mail schreiben. Genau, da kommen wir dann zusammen. Wunderbar, dann sind wir eigentlich jetzt so am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht und wir hören uns in 2 Monaten dann wieder. Also nochmal danke dir auch, Chris, dass du heute mit dabei warst.
Danke auch.
Danke, Valentin, war auch sehr gut. Danke auch nochmal an Günter Bauer, der zwischendurch hier den am Anfang die Technik gemacht hat. Genau, wenn Sie jetzt irgendwie zu dem Adventskalender noch oder anderen Themen die Infos wollen, gibt's auf digitalcourage.de und bei Big Brother Awards auf bigbrotherawards.de. Wiedersehen.
Ciao.